Herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast Desinformation und digitale Öffentlichkeit. Heute wollen wir uns die sozialen Netzwerke zur Brust nehmen und haben einen kleinen Guide vorbereitet durch die großen Plattformen.
Und zwar Facebook, Instagram, Twitter und YouTube.
Die vier schauen wir uns genauer an mit euch. Ich bin Alex Sengerlau.
Und ich bin Alina Radke.
Und auf geht's in die zweite Folge. Zuallererst wollen wir euch verraten, wer nutzt überhaupt soziale Netzwerke und welches soziale Netzwerk ist in welchem Land besonders wichtig als Nachrichtenquelle. Was wir auch klären wollen, ist, welche sozialen Netzwerke sind für welche Arten und Formen von Kommunikation überhaupt geeignet, was sind die plattformspezifischen Besonderheiten, wie gehen die jeweiligen Plattformen mit Desinformationen um und wer ist die Nummer 1 hierzulande, welches soziale Netzwerk ist die wichtigste Nachrichtenquelle?
Die Nummer 1 ist, wenig überraschend, immer noch Facebook. Also ein knappes Viertel aller Leute in Deutschland nutzt Facebook als Nachrichtenquelle. An zweiter Stelle kommt dann schon YouTube. Da sind es knapp 20%, die bei YouTube Nachrichten schauen. Und dann kommt tatsächlich schon Instagram an dritter Stelle. Zwar nur mit 6% Nutzung für Nachrichtenzwecke, aber scheint sich doch nach und nach zu etablieren. Und dann Twitter, von dem wir eigentlich gedacht haben, dass es weitaus wichtiger ist. Da sind es tatsächlich nur 5% aller Leute, die Nachrichten über Twitter konsumieren und lesen.
Eine weitere Plattform wurde noch im Digital News Report abgefragt. Die ist aber nicht so richtig ein soziales Netzwerk, sondern eher ein Messenger-Dienst. Kann aber auch als Informationsquelle genutzt werden. WhatsApp nämlich. WhatsApp ist der beliebteste Messenger in Deutschland. Immerhin sogar 16%, theoretisch in der Richtung würde sie hinter YouTube auf Platz 3 kommen, nutzen WhatsApp auch als Informationsquelle, um sich zum Beispiel in geschlossenen Gruppen Nachrichten weiterzuleiten oder halt privat, so wie per SMS früher.
Genau.
Die erste Plattform, die wir uns heute angucken wollen, ist also der große Gigant unter den sozialen Netzwerken, Facebook. Wenn Facebook ein Staat wäre, wäre es der größte Staat der Erde. Denn Tatsache hat Facebook monatlich 2,4 Milliarden monatliche Nutzer. Damit ist Facebook immer noch die Number One.
In den USA zum Beispiel nutzen inzwischen fast 40% Facebook als Informationsquelle. Das sind fast doppelt so viele wie hierzulande in Deutschland. Facebook ist zwar immer noch der Riese unter den sozialen Netzwerken, allerdings wächst Facebook nicht mehr so stark wie noch vor einigen Jahren. Im stärksten ist es tatsächlich noch im asiatisch-pazifischen Raum. Da gewinnt Facebook noch an Nutzern, aber in den westlichen Ländern stagniert die Nutzerzahl zunehmend. Wenn wir uns mal angucken, welche Altersgruppen besonders auf Facebook aktiv sind, dann bestätigt das tatsächlich unseren Eindruck, dass immer mehr ältere Leute und älter sind in dieser Aufzählung schon die 25- bis 34-Jährigen auf Facebook unterwegs sind. Die noch jüngeren sind bei Facebook nicht mehr so aktiv. Also die zieht es dann eher zu Instagram, kommen wir später nochmal drauf. Und die 35- bis 40-Jährigen sind zumindest schon die zweitaktivste Gruppe. Facebook ist vor allem ein großer Verlierer bei der Zeit, die junge Nutzer auf der Plattform verbringen. Also der Digital News Report hat zum Beispiel gefragt, wo verbringt ihr eure Zeit, auf welche Plattformen seid ihr am meisten unterwegs? Und da sind es tatsächlich fast 20%, die dieses Jahr angegeben haben, dass sie weniger bei Facebook unterwegs sind als noch im letzten Jahr. Und die meisten zieht es dann zu WhatsApp und Instagram hin. Trotzdem ist Facebook immer noch das beliebteste Netzwerk für Nachrichten. 64% nutzen Facebook immer noch generell und 36% für Nachrichtenkonsum. Das ist eine weltweite Zahl. Wir haben ja eben schon die Zahl aus den USA gehört. Aber fast ein Drittel weltweit sind auf Facebook noch für Nachrichten unterwegs.
Zwei Drittel aller Onliner der Welt nutzen Facebook. Wow, was eine Zahl.
Schon krass.
Unfassbar viele. Facebook ist als so große Plattform natürlich extrem bedeutend als Informationsquelle. Aber nicht nur, wenn es darum geht, Nachrichten zu lesen, sondern auch Nachrichten zu senden. Ist Facebook immer noch die Plattform Nummer 1, die Politik, aber auch Medienhäuser nutzen, um dort entweder eigene Reichweite organisch aufzubauen oder über bezahlte Reichweite zielgenau Wählerinnen und Wähler zu erreichen. Auch was noch interessant ist so ein bisschen, wer es aber nutzt. In unserer Studie, die wir zur Bundestagswahl 2017 durchgeführt haben, sehen wir, dass vor allen Dingen Wähler der Alternative für Deutschland auf Facebook unterwegs sind. Woher kommt das? Wir wissen, dass die Wähler der AfD beispielsweise dem klassischen Mediensystem sehr kritisch gegenüberstellt. Deswegen nutzen viele Anhänger der AfD andere Quellen, um sich zu informieren. Und dort sind soziale Netzwerke besonders erfolgreich. Auch, weil die Kommunikation der Partei so läuft, dass im Grunde genommen über den Begriff Lügenpresse oder Fake News klassische Medien diffamiert werden. Und man dann sagt, nutzt lieber unsere Kommunikation, die wir in den sozialen Netzwerken für euch anbieten. Das funktioniert tatsächlich in fast allen demokratischen Staaten ähnlich, sodass die rechtspopulistischen Akteure fast immer die meisten Follower im Vergleich zu den anderen Parteien haben. Apropos Microtargeting.
2019 war tatsächlich das erste Jahr, in dem der Online-Werbemarkt erstmals mehr Umsatz gemacht hat als der analoge. Ungefähr 130 Milliarden Dollar waren es im letzten Jahr. Und 22% davon werden allein bei Facebook ausgegeben. Wenn man dann nochmal Google dazu nimmt, dann sind es schon 2/3. Also Google und Facebook vereinen zusammen 2/3 aller online geschalteten Werbeanzeigen. Das ist schon eine riesige Zahl und dem kann man eigentlich fast gar nicht entgehen.
Da sieht man mal die Bedeutung der Plattform, vor allen Dingen auch für die politische Kommunikation. Wenn wir uns das Campaigning angucken, zum Beispiel beim Brexit oder in den USA, sind extrem hohe Wahlkampfsummen, die für Werbung ausgegeben werden können, ebenfalls in den digitalen Raum geflossen. Das Problem war vor allen Dingen während dieser beiden Wahlen in UK und US die sogenannten Dark Ads. Dark Ads heißt, dass Werbeanzeigen zielgenau auf Personen geschaltet werden, sonst aber niemand sehen kann, wie diese Werbeanzeigen aussehen. Zur Europawahl bzw. zu den Midterms in den USA hat Facebook versucht, hier ein bisschen Abhilfe zu schaffen und hat sogenannte Werbebibliotheken eingerichtet. In denen kann ich als Nutzer sehen, welche Werbeanzeigen für wen geschaltet werden und wen diese Werbeanzeigen erreichen. Das hat zumindest die Dark Ads quasi vom Markt genommen und man kann heute transparenter sehen, welche Werbeanzeigen auf Facebook unterwegs sind. Eine Frage, die wir oft gestellt bekommen, ist, warum ist eigentlich die AfD so erfolgreich und warum sind andere Parteien nicht so erfolgreich? Das hängt so ein bisschen auch damit zusammen, wie die Logik der Plattform funktioniert. Was bei Facebook sich nämlich ziemlich gut durchsetzt, sind Affekte. Also Emotionen wie Zorn oder Wut oder Freude, die im Grunde genommen das affektive System der Menschen anregen, wo ich schnell darauf reagieren kann, was ich schnell weiterleiten kann, wo es um eine Art kurzfristige Erregung geht. Die AfD setzt mit ihren Themen, sei es innere Sicherheit, Migration und anderen Themen, sehr stark auf diese Affekte. Dadurch ist deren Kommunikation auch erfolgreicher als vielleicht eine klassische Kommunikation zu anderen Themen, die sich weniger stark emotionalisieren lassen. So ein bisschen ist eigentlich der Facebook-Algorithmus wie ein schlechter Chefredakteur einer Boulevardzeitung, der im Grunde genommen immer die reißerischsten Themen nicht nur auswählt, sondern auch gratifiziert, nämlich in der Frage, wie der Algorithmus bestimmte Themen nach oben zieht, um die Leute möglichst lange in der Plattform zu halten. Deswegen ist so ein bisschen die Frage, wenn jetzt die SPD genauso erfolgreich wäre wie die AfD, würde das nicht auch in der Umkehrlogik der Plattform bedeuten, dass sie dann genauso reißerisch ihre Inhalte kommunizieren müsste? Was auch hinzukommt, ist, dass viele Menschen sich natürlich weiterhin aus klassischen Medien informieren. Ob das jetzt Online-Medien sind oder analoge Medien, sei dahingestellt. Aber Tatsache wird diese journalistische Leistung weiterhin gewertschätzt. Und Menschen sagen, wir wollen politische Informationen vielleicht auch direkt haben von den politischen Akteuren, aber wir schätzen die Aufbereitungsleistung der Medien. Deswegen ist es so ein bisschen zweischneidig zu sagen, alle müssten sich eigentlich direkt in den sozialen Netzwerken informieren, weil das auch bedeutet, dass dann eine wichtige gesellschaftliche Institution, nämlich der Journalismus, konsequent ausgeschaltet wird. Und Tatsache informieren sich Anhänger von CDU bis Linken oder Grünen nach wie vor und viel stärker über klassische Medien, als das beispielsweise die Anhänger der AfD tun. Was Facebook genau gegen Desinformation unternimmt und wie das Fact-Checking funktioniert, das erzählen wir euch in den Folgen 3 und 4. Jetzt hüpfen wir erstmal weiter zur nächsten Plattform.
Ja, sollen wir vielleicht gleich mal über Twitter reden? Unsere allerliebste Plattform.
Unsere Bubble-Plattform.
Ja, Twitter ist vielleicht ganz interessant, weil ja doch relativ viele Journalisten mit großer Ernsthaftigkeit auf Twitter unterwegs sind. Und wenn Robert Habeck Twitter verlässt, dann wird es zum Politikum. Aber vielleicht erstmal ein paar Zahlen. In den USA ist es zum Beispiel so, dass 15% aller Leute Twitter als Informationsquelle nutzen. Das hört sich nach einer relativ kleinen Zahl an, ist aber immer noch dreimal so viel wie bei uns in Deutschland. Was meinst du, woran liegt es, dass bei uns die Bubble besonders klein ist?
Gute Frage. Twitter hat sich irgendwie nicht so richtig als massentauglich erwiesen. Tatsache ist, die Bubble eine Art Expertenbubble, wo Journalisten unterwegs sind, Organisationen, Politiker, aber das war es so ein bisschen auch. Der klassische Otto-Normalbürger hat Twitter eigentlich nie für sich entdeckt. Interessant, früher war es der Kurznachrichtendienst mit den 140 Zeichen, heute sind es immerhin schon 280 Zeichen. Und im Gegensatz zu Facebook ist das auch interessant, weil man einerseits Beiträge nicht verändern kann, was bei Twitter steht oder muss wieder gelöscht werden. Und im Gegensatz zu Facebook ist Twitter eigentlich eine hauptsächlich öffentliche Plattform. Diese ganze Mischung zwischen privater Freundeskreis, mit dem man irgendwie private Informationen teilt, und das mit den öffentlichen Seiten, wo jetzt irgendwie Medienhäuser oder Politiker aktiv sind, ist bei Twitter nicht so der Fall. Das Einzige, was man manchmal sieht, zum Beispiel bei der Staatsministerin, ein Kanzleramt für Digitales, das dann im Grunde genommen im Profil manchmal drin steht: Ich bin hier aber nur privat und nicht nur öffentlich. Was gar nicht so einfach ist, wenn das ja eine öffentliche Öffentlichkeit ist.
Das stimmt. Vielleicht mal zu den Nutzerzahlen. Wir haben ja gerade gesagt, Twitter ist eine relativ kleine Bubble, aber es sind doch rund 330 Millionen monatlich aktive Nutzer, die auf Twitter unterwegs sind. Und die Struktur und die Demografie dieser Nutzer ist wirklich ganz interessant, wenn wir uns die mal genauer anschauen. In Deutschland sind die Twitter-User relativ jung, also zwischen 18 und 34 sind die meisten. Und das bestätigt vielleicht so ein bisschen den Eindruck, dass Twitter sowas wie, ja, man kann schon fast sagen, das Elitäre unter den sozialen Netzwerken ist, sind die tendenziell besser verdient, überdurchschnittlich gebildet und vor allem auch Technik interessiert. Und jeder Vierte, das sind Zahlen aus den Twitter Market Insights und Analytics, soll wohl auch Führungskraft sein.
Die wichtigste Führungskraft auf Twitter ist übrigens noch immer Donald Trump. Seine Timeline ist wirklich berühmt-berüchtigt. Mit 62 Millionen Followern weltweit ist Trump auf jeden Fall der erfolgreichste amtierende Twitter-Präsident.
Das stimmt. Trumps Twitter-Timeline hat auf jeden Fall in einigen Fällen schon die hochoffizielle Pressekonferenz abgelöst. Das kann man wohl so sagen. Aber es ist doch dann interessant, dass das Pew Research Center herausgefunden hat, dass in den USA trotz der hohen Followerzahl von Donald Trump die Twitter-User eher Democrats sind und eher eine höhere Ausbildung und ein höheres Einkommen haben als andere. Und das ist vielleicht auch ganz interessant, dass die Top 10 der aktivsten Twitterer machen tatsächlich 80% des Contents aus. Also die meisten sind eher stille Beobachter, retweeten vielleicht mal was, lesen mit, aber produzieren eher weniger Inhalt selber. Und in den USA sind es immerhin 9 von 10 Twitter-Usern, die sagen, dass sie die Plattform auch für Nachrichten nutzen.
Damit ist alles gesagt zu Twitter. Springen wir weiter zur nächsten Plattform, nämlich Instagram. Tatsache, ein kleiner strategischer Clou war es damals von Facebook, Instagram und WhatsApp zu kaufen. Die waren damals Konkurrenten, heute gehören sie beide zum Facebook-Konzern. Instagram ist nämlich so ein bisschen der Rising Star unter den sozialen Netzwerken. Der werbefinanzierte Online-Dienst zum Teilen von Fotos und Videos hat nämlich immer mehr und mehr Nutzer. Vor allen Dingen die jungen Leute, also die, die nicht mehr 25 oder noch nicht 25 sind die, die zur Bild- und Videoplattform scharenweise abwandern.
Ja, das stimmt. Das ist jetzt schon ein paar Mal gefallen, dass die meisten Leute von Facebook eher sich dann zu Instagram hin orientieren. Instagram ist mittlerweile ziemlich groß, hat jetzt schon eine knappe 1 Milliarde aktive Nutzer im Jahr 2019. Und es stimmt, was du gerade gesagt hast, 41% sind jünger als 24, also schon eine wahnsinnig große Zahl. Es ist damit tatsächlich das beliebteste soziale Netzwerk bei Jugendlichen weltweit, auch in Deutschland. Als Informationsquelle ist Instagram tatsächlich noch nicht so populär, was vielleicht auch so ein bisschen an der Bildlastigkeit und der Tatsache, dass es wenig Platz für Text gibt, liegt. In Deutschland sind es gut 6%, die Instagram mittlerweile als Informationsquelle nutzen. In den USA nur unwesentlich weniger, also nur 7%. Aber in Brasilien tatsächlich schon ein gutes Viertel. Und tatsächlich gibt es auch Versuche in Deutschland, auch von den öffentlich-rechtlichen Medien, Instagram und die Tatsache, dass da so viele junge Leute unterwegs sind, für die eigenen Zwecke zu nutzen und dort zu informieren. Wer Interesse hat, kann sich ja zum Beispiel mal das Projekt vom Bayerischen Rundfunk anschauen, die sogenannte News-WG. Die machen dann so eine Art interaktive News-Sendung auf Instagram. Da werden dann in den Stories die Nachrichten des Tages geteilt. Es gibt die Möglichkeit für die Nutzer, Fragen zu stellen an das Redaktionsteam. Ist eigentlich eine ganz interessante interaktive Form, wie Instagram auch als Nachrichtenquelle genutzt werden kann.
Was bei Instagram spannend ist, dass es als Plattform ähnlich wie Facebook auch wieder zwischen öffentlich und privat unterscheidet. Man kann sein Profil nämlich auf privat stellen. Viele nutzen das eher so als Austauschplattform, um zu schauen, was die Freunde treiben. Man kann aber auch eine Seite als öffentlichen Account einrichten und quasi so die Möglichkeit eröffnen, von jedem und jeder gefolgt zu werden. YouTube ist unsere Plattform Nummer 4 und nicht nur bekannt für die Zerstörung der CDU von einem gewissen Rezo, sondern Tatsache die erfolgreichste Videoplattform, die Tatsache irgendwann von Google aufgekauft wurde. Auch hier sieht man wieder die Marktkonzentration innerhalb der Plattform. Facebook hat WhatsApp und Instagram gekauft, Google hat sich YouTube unter den Nagel gerissen.
Google hat sich YouTube tatsächlich schon relativ früh unter den Nagel gerissen, nämlich schon ein Jahr, nachdem YouTube überhaupt gelauncht wurde. Also die scheinen sehr früh das Potenzial erkannt zu haben. Es hat sich auch tatsächlich bestätigt, dass YouTube eine wahnsinnig populäre Plattform werden sollte. 1,5 Milliarden monatlich aktive Nutzer weltweit hat YouTube mittlerweile. Und ein Drittel greift mindestens täglich auf YouTube zu. Und in den USA sind sogar 2/3 aller Leute, die täglich den Klick auf YouTube machen.
Es gibt auch diese schöne Zahl, dass jede Stunde 400.000 Minuten an Videomaterial hochgeladen werden.
Unglaublich. Und es ist wohl so, dass hat die ARD und ZDF Online-Studie 2017 herausgefunden, dass alle, das ist schon enorm, also wirklich alle 14- bis 19-Jährigen, zumindest die dort befragt wurden, angegeben haben, dass sie YouTube nutzen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum dieses berühmte Rezo-Video so ein bisschen unterschätzt wurde und vielleicht auch das Mobilisierungspotenzial, als es um Artikel 13 geht, wir erinnern uns. Das wurde wahrscheinlich so ein bisschen unterschätzt, weil vielen, glaube ich, gar nicht bewusst war, wie viele junge Leute bei YouTube unterwegs sind und täglich auch unterwegs sind. Und YouTube macht ganz ähnlich wie auch Facebook und Instagram vor allem Gewinn durch Werbung, die vor den Videos geschaltet wird. Also im letzten Jahr waren es 3,4 Milliarden Dollar Gewinn, nicht Umsatz, Gewinn, die YouTube gemacht hat.
Was bei YouTube ganz spannend ist, dass sich so zwei verschiedene Zielgruppen dort auch bewegen. Wir haben einerseits fast alle jungen Leute, die dort offensichtlich YouTube nicht nur nutzen, um Musikvideos zu gucken oder um lustige kleine Snippets von Katzen sich anzuschauen, sondern die dort auch sogenannten Influencern auch online folgen. Die gibt es nämlich nicht nur bei Instagram, die gibt es auch bei YouTube. Auf der anderen Seite hat sich aber auch bei YouTube eine Art alternative Öffentlichkeit entwickelt. Wir sehen vor allen Dingen in Deutschland russisch finanzierte Auslandsmedien wie RT oder Sputnik, die dort relativ erfolgreich auf der Plattform Videocontent bereitstellen. Zu Themen wie Migration, wie Klimakrise, wie innere Sicherheit. Und da liegt so ein bisschen auch die Gefahr, dass wenn ich vielleicht mich lange auf der Plattform aufhalte, nach bestimmten Themen suche, dann aber Ergebnisse angezeigt bekomme, die mich in so eine Art Verschwörungskanal reinziehen. Das ist so ein bisschen Tatsache eine Kritik, die eigentlich alle Plattformen trifft, nämlich die Frage, wie die Algorithmen auf den Plattformen arbeiten. Hilft der Algorithmus mir wirklich, den besten Inhalt zu finden, der qualitativ am hochwertigsten ist? Oder versucht der Algorithmus, mich nicht eigentlich mit immer extremeren Inhalten auf der Plattform zu halten? Das haben wir im Politischen, wurde das schon ganz oft nachgewiesen. Man fängt irgendwie an, sucht nach vegetarischer Ernährung, kommt dann irgendwie bei Videos raus, die irgendwas zu veganer Ernährung erzählen und am Ende erinnert man sich irgendwie von Licht und Liebe. Im Politischen ist das natürlich noch mal dramatischer als bei anderen Themen. Was die Plattform auch machen, ist Nachrichtenquellen zu egalisieren. Das heißt, egal ob das jetzt RT ist, ob das ein Video ist von der Süddeutschen oder Tagesschau.de oder ein Influencer oder YouTuber, der das einfach privat aufnimmt, ich kann von außen, wenn ich die Suchfunktion starte, erstmal nicht unterscheiden, wie die Qualität des jeweiligen Videos ist. Dabei hilft der Algorithmus mir nicht. Der Algorithmus selber ist so eine Mischung aus, was funktioniert auf der Plattform, was sind meine eigenen Interessen und was kann quasi aus den Daten, die ich auf der Plattform lasse, über mich vorhergesagt werden. So funktionieren im Grunde genommen die Algorithmen.
Wobei ich glaube, dass YouTube da mittlerweile schon ein bisschen auf die Kritik reagiert hat. Ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, Aber wenn du inzwischen auf ein Video von zum Beispiel RT, Russia Today klickst, wird dir da unten ein kleiner Infokasten angezeigt, der so einen kleinen Disclaimer macht, in dem steht, RT ist ein von der russischen Regierung finanziertes Mediennetzwerk. Gleiches gilt auch zum Beispiel, wenn ich mir ein Video von der Tagesschau oder so angucke, dann steht auch, gehört zur ARD, ARD ist durch Rundfunkgebühren finanziert. Also da gibt es mittlerweile schon ein bisschen Aufklärung. Ist natürlich die Frage, wie viele Leute dann letztendlich immer draufklicken. Aber das ist ja vielleicht schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Spannenderweise haben fast alle Netzwerke damit angefangen. Auch bei Facebook habe ich inzwischen so Informationskästchen, dass ich auch wieder auch bei RT noch einen kleinen Input von Wikipedia kriege. Problematisch ist natürlich, dass YouTube gar nicht die Möglichkeit hat, zu allen Quellen, die sie haben oder die auf der Plattform Inhalte bereitstellen, diese Informationen zu liefern. Sie machen das von den großen Plattformen, beziehungsweise ist es verlinkt zu Wikipedia. Gerade aber viele so kleine verschwörungstheoretische Plattformen bekommen dann quasi keinen Disclaimer, der die Leute rechtzeitig warnt. Achtung, hier ist was faul. Was man mal machen kann, selber, wenn man neugierig ist, so aktuelle Themen bei YouTube einzugeben und zu gucken, welche Ergebnisse kommen. Wenn man zum Beispiel Klimakrise eingibt, Fridays for Future immer noch ein großes Thema, auch in Deutschland, sieht man, dass ungefähr die Hälfte der Beiträge, die dort als Ergebnis auftauchen, unter Umständen problematische Inhalte sind. Und dass es dann gar nicht so einfach für den Mediennutzer ist, zu entscheiden, kann ich das konsumieren, ist das richtig oder falsch, sind das Desinformationen. Da versuchen die Plattformen allesamt besser zu werden, haben aber noch nicht die richtigen Lösungen. Das war erstmal unser kleiner Fortschritt durch die vier verschiedenen Plattformen. In der nächsten Folge geht es dann endlich zur Sache, was Desinformation betrifft. Wir wollen über verschiedene Cases reden, wie wir überhaupt den Begriff Desinformation sinnvoll definieren und ob eigentlich Desinformationen wirklich entscheidend sind, wenn es darum geht, ob Wahlen beeinflusst werden können oder nicht. Auch hier gibt es viele Meinungen, viele Zahlen. Wir freuen uns auf euch. Bis nächste Woche.
Genau, bis nächste Woche.